SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet zur neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Ist übrigens auch die letzte vor Weihnachten und für dieses Jahr. Entsprechend machen wir es uns ein bisschen weihnachtlich gemütlich und sprechen mit einem Arbeitspsychologen, der Tipps gibt, wie man sich von der Arbeit entstresst an den Feiertagen. Unser Reporter hat eine Bereitschaftspraxis in Rheinland-Pfalz besucht, die Ende des Jahres geschlossen werden soll. Und wir stellen eine App vor, mit der man Nachrichten verschicken kann, wenn man schon tot ist. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen gruselig, aber wir lassen uns vom Erfinder der App erklären, wie das geht und was dahinter steckt. Aber jetzt klären wir erstmal die große Frage. Wie grenze ich mich ab von der Arbeit während der Feiertage? Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter Büromitarbeitern geht ein Drittel davon schon gestresst in die Weihnachtszeit, weil sie sich unter Druck fühlen, für die Arbeit erreichbar sein zu müssen, eben auch an Weihnachten. Und so abwegig ist das Gefühl gar nicht. Viele berichten in den vergangenen Jahren an den Feiertagen tatsächlich von Kollegen kontaktiert worden zu sein. Spannendes Thema, denn man will ja abschalten und runterkommen, gerade an Weihnachten. Und deshalb fragen wir mal nach bei einem Experten. Hannes Zacher ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Leipzig. Kennen Sie dieses Gefühl, ich muss für die Arbeit erreichbar sein, auch wenn ich mich gerade viel lieber mit dem Weihnachtsbraten beschäftigen möchte?
Ja, ich kenne das Gefühl persönlich und in der Forschung kennen wir das auch. Wir sprechen dann von Entgrenzung der Arbeit. Das heißt, wenn ich in meinen Ferien oder auch am Wochenende oder hier in den Feiertagen von der Arbeit kontaktiert werde, ja, dann ist das eine Grenzüberschreitung. Und wir wissen, dass Beschäftigte viel mehr darunter leiden, diesem Gefühl potenziell erreichbar zu sein, als wenn es wirklich passiert. Also allein die Sorge darüber stresst uns schon.
Also das heißt, wenn ich wüsste, okay, am zweiten Weihnachtsfeiertag kann es gut möglich sein, dass ich angerufen werde von der Arbeit. Also wenn ich mich darauf einrichte, ist es einfacher für mich, als die ganze Zeit dieses schwelende Gefühl zu haben. Es könnte mich vielleicht jemand anrufen.
Ganz genau. Das liegt daran, dass wir, wenn wir eine Vereinbarung vorher haben, dass wir dann Kontrolle über die Situation haben. Aber eine Rufbereitschaft ist viel schlimmer. Das heißt, wir müssen jederzeit damit rechnen, angerufen zu werden oder womöglich ins Büro beordert zu werden. Und das stresst. Und das erleben ganz viele Berufsgruppen, dass die Möglichkeit besteht. Und das nimmt auch immer mehr zu, diese Entgrenzung.
Wenn man jetzt nicht gerade eine Rufbereitschaft hat, kann man dann nicht einfach sein Handy ausmachen?
Ja, das kann man. Und man hat auch ein Recht dazu, das zu tun. Trotzdem tun es viele nicht aus Angst, vielleicht auch um ihren Arbeitsplatz oder um die Kontakte, um die Beziehung zu Vorgesetzten und Kollegen. Aber meine Empfehlung aus arbeitspsychologischer Sicht wäre, vorher klare Absprachen zu treffen und dann in der Freizeit auch das Handy auszulassen.
Also im Vorhinein raten Sie zu einer klaren und deutlichen Kommunikation und das hilft dann, um mögliche Störungen zu verhindern.
Genau. Und das ist an Feiertagen so. Das sollte man aber auch am Wochenende, am Feierabend und in Urlaubszeiten möglichst zur Hand haben. Denn Grenzüberschreitungen, also wenn die Arbeitszeit ausgedehnt wird in den Feierabend oder in die Feiertage, in die Urlaubszeit, das belastet uns psychisch und kann auch körperlich krank machen.
Jetzt gibt es ja aber auch tatsächlich viele Menschen, deren Berufe es nicht erlauben, dass sie an den Feiertagen frei haben, zum Beispiel in der Gastronomie, in den Krankenhäusern, bei den Energieversorgern und noch viele, viele Berufe mehr gibt es da. Wie können denn diese Menschen zwischen ihren Schichten zumindest ein bisschen den Kopf frei bekommen? Haben Sie da einen Rat?
Ganz wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, von den anderen, die frei haben, unterstützt zu werden. Also dass es da auch eine gefühlte Unterstützung gibt und auch eine Wertschätzung, dass diese Kolleginnen und Kollegen arbeiten müssen und das unterstützt sie auch.
Und ist es da dann auch wichtig, dass diese Leute dann nach den Feiertagen, wenn alle anderen wieder am Arbeitsplatz sind, dass die dann frei bekommen? Ist das eine gute Kompensation?
Genau, das wäre gerecht. Das ist für viele dann auch absolut in Ordnung. Manche sagen vielleicht auch, ich habe keine Kinder und für mich ist es in Ordnung, an Heiligabend oder an Silvester zu arbeiten. Und so kann man das dann vielleicht auch ein bisschen ausgleichen, dass man dann in Urlaub fährt, wenn gerade nicht Hochsaison ist beispielsweise.
Was tun Sie denn persönlich, um die Arbeit an den Feiertagen aus dem Kopf zu kriegen und nicht die ganze Zeit in Hab-Acht-Stellung zu sein?
Also ich lege das Handy zur Seite und beschäftige mich mit meinen 4 Kindern und ich versuche tatsächlich aktiv abzuschalten von der Arbeit und nicht drüber nachzugrübeln, was noch alles ansteht, sondern ziehe da eine Grenze. Und für mich hilft es zum Beispiel auch, dann wenn ich vom Büro auf dem Weg nach Hause in die Weihnachtsferien bin, dann Sachen einfach beiseite zu legen und so ein bisschen Abstand auch zu gewinnen. Und ich plane voraus, ich mache mir zum Beispiel eine Liste, was ich dann Anfang Januar alles wieder aufnehmen möchte.
Tipps vom Experten. Das war der Arbeitspsychologe Hannes Zacher, Professor an der Universität Leipzig. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie man an den Feiertagen richtig abschalten und die Arbeit mal außen vor lassen kann. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Krankheiten halten sich nicht an Praxisöffnungszeiten. Deshalb gibt es den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Wer außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten erkrankt, kann in Rheinland-Pfalz in sogenannte Bereitschaftspraxen gehen und Hilfe bekommen. Zum 1. Januar wird es allerdings einige Änderungen geben. Viele Bereitschaftspraxen haben ab dann reduzierte Öffnungszeiten. Und 7 Praxen sollen ganz geschlossen werden, unter anderem die Bereitschaftspraxis in Ingelheim. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat nachgefragt, wie dort die Stimmung ist.
Ärztliche Bereitschaftspraxis Ingelheim, guten Tag.
Bald wird Sprechstundenhilfe Janine Boos die Patienten am Telefon wahrscheinlich nicht mehr begrüßen können. Der ärztliche Bereitschaftsdienst in Ingelheim soll zum Jahresende geschlossen werden. Besonders betroffen sind 15 medizinische Fachangestellte.
Ein Nebenjob läuft ja auf 540-Euro Basis. Wenn die im Monat fehlen, ist schon ein ziemlicher Batzen.
Schuld an der Schließung in Ingelheim und 6 anderen Bereitschaftspraxen in Rheinland-Pfalz ist ein Urteil des Bundessozialgerichts von Ende Oktober. Es besagt, dass Ärzte, die freiberuflich für den ärztlichen Bereitschaftsdienst arbeiten, sozialversichert sein müssen. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz, kurz KV, betreibt als Trägerin die Bereitschaftspraxen im Land und muss das ärztliche Personal stellen. Ihr bisheriges Beschäftigungsmodell ist seit dem Urteil obsolet, wie Andreas Bartels von der KV Rheinland-Pfalz erklärt.
Alle diese Ärzte, das sind die Ärzte, die über 65 sind, das sind Ärzte, die im Angestelltenstatus arbeiten und freie Ärzte, die wir als sogenannte Poolärzte beschäftigen, alle diese Ärzte sind jetzt sozialversicherungspflichtig und dementsprechend müssen wir mit diesen Ärzten Dienstverträge gestalten.
Viele wollen das aber gar nicht, weil es sich finanziell nicht lohnt. Und weil die Sozialabgaben die KV finanziell belasten, versucht sie, das Bereitschaftsmodell zu verschlanken, etwa durch Praxisschließungen. Im sogenannten Pool der Bereitschaftsärzte sind zum Beispiel viele berentete Ärzte oder Mütter, die mit der Arbeit in einer Bereitschaftspraxis Familie und Beruf besser unter einen Hut bekommen als in einer normalen Arztpraxis. So war das auch bei Allgemeinärztin Judith Engel, die heute die Bereitschaftspraxis in Ingelheim leitet.
Als Mutter von 3 Kindern war das meine Rettung. Als die noch klein waren, konnte mein Ex-Mann nach den Kindern gucken. Abends, und ich bin derweil am Arbeiten gewesen, er hat die Kinder gehütet. Das ist ein attraktiver Job. Also die freie Arbeitseinteilung, viel weniger Bürokratie. Hier hat man wirklich noch das Gefühl, Medizin zu machen.
Und die Bereitschaftspraxen werden gebraucht. In Ingelheim herrscht an manchen Tagen Hochbetrieb.
An einem normalen Samstag 50 Patienten, an einem Sonntag 30 bis 40, an Weihnachten 200 pro Tag. Die stehen hier bis zur Bushaltestelle.
Wenn die Praxis zum 1. Januar tatsächlich dicht gemacht wird, müssten die Patienten bis nach Mainz fahren, um außerhalb der regulären Sprechstunden medizinisch versorgt zu werden. Bereitschaftsärztin Judith Engel versucht, die Patienten jetzt schon darauf vorzubereiten.
Es ist furchtbar. Ich verbringe den halben Tag damit, Leuten zu erklären, wie sowas Verrücktes überhaupt zustande kommen kann. Weil die Patienten ratlos sind, wo sie sich hinwenden können, schlechte Erfahrungen haben mit der überlaufenden Notaufnahme in Mainz, wo man vorneweg 5 Stunden wartet und wo es natürlich auch problematisch ist, dass dann Leute mit Erkältungssymptomen oder Bauchschmerzen jemand lebensbedrohlich Erkrankten den Platz wegnehmen.
Die Menschen in Ingelheim versuchen noch, die Schließung mit einer Petition zu verhindern. Auch Sprechstundenhilfe Janine Boos hat noch ein kleines bisschen Hoffnung.
Im Moment hoffen wir ja natürlich immer noch, dass das hier wieder revidiert wird und wir hier alle auch als Team weiterarbeiten können und für die Patienten da sein können. Aber ansonsten, wenn das hier wirklich alles den Bach runtergehen sollte, müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir jetzt weiterverfahren und wie wir auch als Familie über die Runden kommen.
Sagt diese Sprechstundenhilfe aus der ärztlichen Bereitschaftspraxis in Ingelheim, die zum Ende des Jahres geschlossen werden soll. Hintergrund ist ein Urteil des Bundessozialgerichts, wonach die Ärzte sozialversicherungspflichtig bei der Kassenärztlichen Vereinigung KV angestellt sein müssen, um einen Bereitschaftsdienst zu übernehmen, was der KV hohe Kosten verursacht. Deshalb verschlankt sie jetzt das bisherige Bereitschaftsmodell. So, jetzt zurück in den Weihnachtsmodus. Fühlen wir uns gedanklich ein ins Wohnzimmer unter den Weihnachtsbaum und darunter die typische Familie, bestehend aus 2 Elternteilen und einem Kind. Das ist nämlich laut Statistischem Bundesamt die häufigste Familienkonstellation in Deutschland. 2 Eltern, ein Kind. Das Einzelkind kann sich an Weihnachten der vollen Aufmerksamkeit in Form von Geschenken sicher sein, muss aber dann auch die Stimmungsfahne hochhalten. Alle Einzelkinder wissen wahrscheinlich, von was ich spreche. Und das ist nicht immer ein einfacher Job. Deshalb kommt hier ein weihnachtlicher Aufmunterungsbrief von Katharina Krüger.
Liebe Einzelkinder, ich schreibe euch einen Brief, damit ihr euch freut. Und weil ihr in so vielen Familien in Deutschland lebt, das hat uns das Statistische Bundesamt jetzt vor Weihnachten nochmal vorgerechnet. Und ich habe großen Respekt davor, was ihr über die Feiertage alles leistet. Bei mir zu Hause waren wir nämlich früher immer viele. Da ist es nicht so aufgefallen, wenn ich meinem Bruder was von seinem bunten Teller weggegessen habe. Und im allgemeinen Gewusel ist es auch eher mal untergegangen, wenn man sich nicht so ganz doll über den gestrickten Kratzepullover gefreut hat. Und als Erwachsene können wir Geschwister uns über Weihnachten abwechselnd um die Computer-Updates und Smartphone-Probleme der Eltern kümmern. Alles easy. Aber ihr, liebe Einzelkinder? Klar, euch futtert keiner was vom Naschteller, aber ansonsten hängt alles an euch. Ihr müsst liefern. Glänzende Kinderaugen, Geschenkejubel. Und dann müsst ihr Vater noch helfen, der gerade versehentlich auf Facebook live gegangen ist. Im Hintergrund kriegen sich Tante Hilde und Oma in die Haare, aber das schlichtet ihr nebenbei auch noch. Ihr wuppt da eine hochkomplexe Managementaufgabe, liebe Einzelkinder. Mit euch steht und fällt der Weihnachtszauber. Euch würde ich sogar zutrauen, dass ihr noch pünktlich zu Weihnachten den Schnee heranschafft. Aber das wäre dann wirklich zu viel. Obwohl, meint ihr nicht, ihr könntet eventuell Heiligabend 16 Uhr? Nein, nein, schon gut. Feiert mal schön, liebe Einzelkinder. Ihr seid spitze. Es grüßt euch herzlich, euer Fan Katharina Krüger.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Caroline Lüdemann ist unsere Frau fürs gute Benehmen. Sie weiß, wie man sich korrekt verhält am Arbeitsplatz. Ansgar aus Mainz studiert noch, hat also noch keinen festen Job. Aber er hat schon Erfahrungen im Praktikum gesammelt und folgende Frage an Caroline Lüdemann. Im Praktikum gibt es Situationen, in denen man mit der Aufgabe oder dem Umgang unter Kolleginnen und Kollegen unzufrieden ist. Wie kann man in einem solchen Fall den Chef darüber informieren, ohne gleich alle Brücken abzubrennen und einen großen Konflikt zu provozieren? Knifflig? Hier die Antwort.
Ich glaube, wir müssen zunächst mal die Frage aufwerfen, ob man denn zuvor schon mit den Beteiligten gesprochen hat und ob man denen denn die Chance gegeben hat, die Dinge zu verbessern. Das wäre für mich auf jeden Fall der erste Schritt. Also den Kollegen mal sagen, wie man die Dinge empfindet. Ganz bestimmt muss man da sehr sensibel sein, gerade eben in dieser Rolle als Student, damit man jetzt nicht den Eindruck erweckt, dass man in der dritten Woche irgendwie schon alles besser weiß. Das kommt dann meistens nicht so gut an. Aber man könnte das, glaube ich, lösen über Fragen. Dass man fragt, habt ihr das so schon mal so oder so ausprobiert oder könnte man vielleicht einmal drüber nachdenken, das so oder so zu machen, ja, dass man eben über diese Fragestellung zum Mitdenken einlädt und dann seine Ideen einbringen kann. Und das wäre dann, glaube ich, auch eine Variante, die cheftauglich wäre, dass man nämlich über solche Fragen Sensibilität beim Gegenüber für dieses Thema weckt. Man würde die Fragen ja nicht stellen, wenn es keinen Bedarf dafür gäbe. Und dann, glaube ich, gibt es aber beim Chef noch eine zweite Möglichkeit, die Fragen ja auch oftmals. Wie sieht's denn aus? Wie geht's? Wie läuft's? Und dann darf man die Gelegenheit natürlich schon beim Schopfe packen und die eigene Sichtweise kommunizieren. Eigeninitiativ das Gespräch zu suchen und auf, ich sag's jetzt mal, Missstände aufmerksam zu machen, das würde ich nicht machen. Das hat bestimmt das Potenzial, als Nestbeschmutzer dazustehen. Und das macht die Sache dann wahrscheinlich nicht besser und im Nachgang nicht leichter.
Und dann kam noch die Frage von Jakob aus Rheinhessen rein. Er bekommt im Kontakt mit Kunden öfter mal das Du angeboten, möchte dann aber gerne beim Sie bleiben. Er fühlt sich einfach wohler damit. Wie kann er das dem Kunden beibringen, ohne zu kränken?
Man muss am besten sofort eine plausible Begründung auswendig lernen. Weil wenn man gefragt wird, ob man sich duzen möchte, dann ist es zu spät, um sich zu überlegen, wie man aus der Sache wieder rauskommen kann. Das geht wahrscheinlich ungut aus. Und deswegen bin ich tatsächlich der Meinung, man sollte so einen Satz auswendig lernen. Das ist auch gar nicht so schwierig, weil es immer nach einem ganz bestimmten Schema passiert. Gute Begründungen sind nämlich solche, die generell gelten und die keine Zurückweisung von nur einer Person beinhalten. Also da sagt man zum Beispiel sowas wie, vielen Dank für das Angebot, ich freue mich sehr und ich würde es auch wirklich gerne annehmen. Aber leider geht es nicht, weil es bei uns im Unternehmen nicht gern gesehen ist oder unüblich ist, sich mit den Kunden zu duzen. Und ich hoffe wirklich, Sie haben dafür Verständnis. wenn das jetzt nicht geht, dass man das auf das Unternehmen schieben kann, dann sagt man das ein bisschen anders. Dann sagt man immer noch, vielen Dank für das Angebot, ich freue mich sehr und so weiter und so fort. Aber dann sagt man, aber leider habe ich in der Vergangenheit nicht immer gute Erfahrungen mit diesem Du gemacht. Und daher bin ich dazu übergegangen, mittlerweile generell beim Sie zu bleiben. Und ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung und Sie haben dafür Verständnis. Dann bezieht der andere das nicht auf sich, sondern der weiß, das machen wir immer so. Und dann ist es ein bisschen leichter zu verschmerzen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wenn Menschen sich mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen, dann geht es häufig ums Bürokratische und Formale. So das Emotionale, das schiebt man gerne so ein bisschen weg. Ein Startup aus Karlsruhe will, dass sich die Menschen um ihren emotionalen Nachlass kümmern. Mit einer App kann man Nachrichten für die Nachwelt speichern und dann nach seinem Tod bestimmten Leuten zukommen lassen. Wer und was hinter dieser ungewöhnlichen Geschäftsidee steckt, erzählt uns jetzt unsere Reporterin Jutta Kaiser.
Ein grün-blauer Schmetterling, zusammengesetzt aus zwei Unendlichkeitsschleifen. Das ist das Symbol der App Forevermind. Mit ihr kann man sein emotionales Vermächtnis regeln, dem Zeitgeist entsprechend rein digital. Geschäftsführer und Gründer Jerome Braun erklärt, wie das funktioniert.
Ich lege meine Personen an, die Nachrichten von mir erhalten sollen. Auf der anderen Seite habe ich dann die Möglichkeit, Nachrichten aufzunehmen, eben als Video, Audio, Bild-Text-Datei oder ich greife auch auf bestehende Dateien zu und kann die dann einstellen und dann festlegen, zu welchem Zeitpunkt die Nachrichten auch zugestellt werden sollen.
10 € kostet es, eine Nachricht, ein Bild oder ein Video über die App verschicken zu lassen, wenn man selbst nicht mehr da ist, sodass der Ehemann, die Enkelin oder der beste Freund nochmal eine persönliche Nachricht von der verstorbenen Person bekommt.
Tatsächlich bekommen dann die vorbestimmten Empfänger eine E-Mail, in der steht, ja, entweder sie können sich die App downloaden und in der App das Ganze anschauen oder sie können auf unsere Webanwendung gehen und dort quasi sich einloggen und die entsprechenden Nachrichten sehen. Der Empfänger kann auch entscheiden, ich schaue mir die Nachricht gar nicht an, wenn ich es vielleicht nicht möchte. Ja, also der Empfänger ist völlig frei in dem, wie er mit diesen Nachrichten umgeht.
Die Idee zur App kam dem studierten BWLer Braun vor 6 Jahren. Nach einem bewegenden Gespräch mit seinem todkranken Onkel, erzählt er. Der Gedanke, der Braun umtrieb:
Man beschäftigt sich natürlich nicht so gerne mit dem eigenen Tod, aber wir sagen, wir wollen versuchen, dass Menschen alles Emotionale regeln. Man ist ja immer schnell beim Geld und ja, wir haben alles geregelt und da ist die Vorsorgevollmacht. Und uns geht es einzig und allein um die emotionalen Themen, die geregelt sind. Auch vielleicht die Dinge auszusprechen, die nicht gesagt wurden.
Vor 2 Jahren gründete Braun, der eigentlich im Stiftungswesen tätig ist, eine GmbH und entwickelte zusammen mit einem IT-Spezialisten die App. Vor wenigen Wochen ging sie dann an den Start. Nicht nur Menschen, die wissen, dass sie bald sterben, sollen die App nutzen, sondern auch Menschen mitten im Leben, wobei das Geschäftsmodell ziemlich polarisiert.
Ich würde es schön empfinden, auf jeden Fall. Also man freut sich, von dieser Person nochmal zu hören.
Schon ein bisschen gruselig, oder? Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig mit der Trauerbewältigung, ne?
Also das finde ich ganz toll, weil ich kenne das von einer Bekannten. Der Mann wusste, dass er stirbt. Ein Jahr später wurde sie 50 und er hat einen Freund beauftragt, ihr ein Fahrrad zu schenken. Und sie war dann völlig überrascht, an ihrem 50. Geburtstag ein Geschenk von ihrem verstorbenen Mann zu haben, ne? Das ist doch toll.
So aus dem Bauch raus, pietätlos. Ich möchte das nicht bekommen und ich würde es auch nicht verschicken.
Seit ihrer Veröffentlichung Anfang November ist die App rund 200 Mal heruntergeladen worden. Das Team um Braun hofft, dass sie sich sogar international durchsetzt. Eine englische Version gibt es schon. Und es werden fleißig Kooperationen geschmiedet.
Mit gemeinnützigen Organisationen, mit Stiftungen, mit Krankenhäusern sind wir auch im Gespräch. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die wir da im Moment angehen. Und natürlich geht es jetzt auch darum, Investoren zu finden, die ein solches Thema mit begleiten wollen und für sich darin einen Impact auch sehen.
Sagt der Gründer des Startups Forevermind aus Karlsruhe. Mit einer App kann man Nachrichten für die Nachwelt hinterlassen. Und mit diesem irgendwie ja auch tröstlichen Gedanken sind wir am Ende der aktuellen Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler, sage Tschüss. Und die nächste Ausgabe gibt's dann am 6. Januar. Deshalb kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, schöne und besinnliche Weihnachtstage euch allen.
Eins gehört. SWR1.